Danke, Frau Dozent Kovacs, für diese gründliche Aufklärung über ein Stück Aufklärung, aber auch andere Elemente, die eben im Josephinismus verbunden waren. Und möchte jetzt Sie bitten, vielleicht Fragen zu stellen, Bemerkungen dazu zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass es da fachhistorisch Verschiedenes zu fragen oder anzumerken gilt. Wenn ich vielleicht mit einer Frage beginnen kann, nicht wahr? Ich bin ja kein Fachmann auf dem Gebiet, aber auffällig diese diametral entgegengesetzte Wertung, nicht wahr, zum Beispiel zwischen Winter und Maß und auch so in der katholischen Beurteilung, begeisterte Josephiner mit ebenso begeisterten Gegnern, ist das also nur zu erklären, auch in der Rezeption, aus den ideologischen Positionen, oder gibt es da Erkenntnisfortschritte wissenschaftlicher Natur, oder bleibt sozusagen das Urteil eben gespalten, je nach der Position? Kann man sagen, dass sich die Historiografie oder die Betrachtung auf irgendetwas geeinigt hat, oder gibt es nach wie vor diese unverbundenen Positionen der Ablehnung und der begeisterten Rezeption?
Herr Professor, ich habe mir erlaubt, das auf den gegenwärtigen Stand der historiografischen Diskussion zu referieren. Und das heißt also, wir sind in ein Stadium getreten, in dem das Faszinosum Josef II. Nicht mehr positiv und negativ reaktiv wirkt. Das heißt also, der Kaiser mit seiner Zwiespältigkeit, der damals also zu Lebzeiten Freunde und Feinde sofort provoziert hat, dieser Kaiser ist interessant, aber wir stehen ihm bereits so distanziert gegenüber, dass wir also den Mythos vom Josephinismus und Antijosephinismus abstreifen können. Und dass wir also in einer sachlichen und internationalen, verbindlichen Diskussion uns also jetzt auf Ergebnisse festlegen und einigen können. Und diese Ergebnisse habe ich also hier vorgetragen. Unter anderem sind es auch meine, nicht?
Ja, und kann man, sagen wir irgendwie, kann man das quantifizieren? Das ist natürlich bei geistigen Prozessen sehr schwierig. Ob der Josephinismus der österreichischen Kirche mehr an Substanz entzogen oder mehr Substanz zugeführt hat. Kann man das irgendwie belegen durch?
Ja, ich glaube, man kann also die Substanzfrage nicht klären. Denn zur Substanzfrage müssten wir jetzt also eine große Forschungstätigkeit auf Mentalitätsforschungsebene beginnen. Und da sind wir überhaupt noch erst am Anfang. Wir müssten also sämtliche Lebensäußerungen im religiösen Bereich untersuchen können. Also ein französischer Kollege untersucht tausende Testamente im Wiener Stadtarchiv. Und an der Untersuchung dieser tausende Testamente sieht er also jetzt, ich glaube 13.000 Testamente hat er untersucht. Und daran sieht man ganz deutlich, dass um 1750 die Stiftungen an die Kirchen aufhören und dass also niemand mehr 25 Heilige gewissermaßen verehrt, wenn ich das so primitiv sagen darf. Es zeigt sich also, das ist der Mentalität, dass man einen anderen Geschmack, eine andere Richtung, ein anderes Verhältnis zur Kirche hat. Genauso müsste man das also jetzt zeigen am Lebensverhalten. Ich würde meinen auch, dass also vieles, was von dem Bauerntum aufgestiegen ist, das höhere Bürgertum, in das Beamtentum, in den Klerestand, haben ja Stufen übersprungen und sind also jetzt auf Niveaus hinaufgekommen, wo sie viele Einsichten überhaupt nicht gehabt haben. Dadurch sind viele dieser Einsichten verloren gegangen und weg. Also diese Prozesse müssten wir aber erst ordentlich erforschen, dass wir sagen, dass wir verbindliche Aussagen machen können. Bis jetzt ist es eine Volksmeinung und es ist eine interessante Prägung der Öffentlichkeit durch die Journalisten und durch die josephinischen Gesetze, die praktisch bis ins 20. Jahrhundert greifbar ist. Und diese Prägung können wir also feststellen an einem Verhalten im Leben der Menschen und der Staatsbeamten.
Ich meine zum Beispiel, man kann doch irgendwie quantifizieren oder rekonstruieren, was der Kirche an Werten oder überhaupt auch der Öffentlichkeit durch die Beschlagnahme und durch die Aufhebung der beschaulichen Orden verloren gegangen ist. Und das gegenüberstellen, sagen wir, dem Zuwachs an Pfarren, das meine ich, dass überhaupt quantitativ erfassbar ist.
Naja, man kann natürlich sagen, er hat 700 bis 800 Klöster aufgelassen und viermal so viele Pfarren gegründet. Das kann man natürlich sagen. Man kann auch sagen, er hat also kostbares Kirchengut verschleudert. Es ist Ihnen lieber, wenn ich stehe, vielleicht hören Sie mich besser. Man kann natürlich sagen, man hat kostbares Kirchengut verschleudert und kolossale Kulturwerte verkauft und vernichtet. Und das ist eine ein Barbarismus und eine Tat der Despotie. Das kann man natürlich behaupten. Gleichzeitig haben wir aber nicht erforscht, wie viele Insassen tatsächlich in diesen einzelnen Klöstern waren. Ich habe also nur einmal begonnen, im Haushof, im Verwaltungsarchiv, die Inventare der Klosterinsassen anzuschauen. Nur anzuschauen, nicht zu arbeiten, sondern nur so zu sichten. Und plötzlich bin ich also draufgekommen, dass in diesem schönen Kloster der Cayetana an der Hohen Brücke, die da also über den Graben führt, in die Wiblinger Straße hinein, da war also ein riesiger Doppelpalast des Herzogs von Sachsen-Zeil. Der war Bischof, Erzbischof von Gran, also ein ungarischer Fürstbischof, Primas. Der hat also diesen Palast den Cayetanern geschenkt. Und 5 Leute sind dort drinnen gesessen. Und ein Haus der Oratorianer, da unten am Bauernmarkt, ein ganzes Haus für Benefizien der Oratorianer, und da war ein einziger Mann drinnen. Aber das ist also kein seriöses Ergebnis, sondern das ist so Blättern im Archiv. Nicht? Ja. Also man müsste tatsächlich einmal untersuchen, und da sind wir erst am Anfang, wie viele Insassen waren in diesen Klöstern drinnen, war die Aufhebung berechtigt, war sie nicht berechtigt. Ich glaube, eines kann man also sicher sagen, das was immer so die ultramontane Anti-Josephinismus-Propaganda hat also da im 19. Jahrhundert schon also sehr fest geschimpft und hat gesagt, ja, so welche Eingriffe in die Freiheitsrechte und nur der böse Josef hat also die Klosteraufhebungen gemacht. Na, das ist bitte falsch. Das Problem der Klosteraufhebungen stellte sich in Venedig, das Problem der Klosteraufhebungen stellte sich in Bayern, das Problem der Klosteraufhebungen stellte sich gleichmäßig in Mainz. Der Unterschied war nur, dass Venedig und Bayern mit dem Papst die Klöster aufgehoben haben und der Josef ohne Papst die Klöster aufgehoben haben. Und der Papst war nicht so böse auf die Klosteraufhebungen. Er wäre gewillt gewesen, damals, wie er in Wien war, darüber zu verhandeln. Wenn der Josef gesagt hätte, bitteschön, das ist Ihre Angelegenheit, delegieren Sie mich dazu. Dann hätte der Papst gesagt, bitteschön, heb auf, was du willst.